Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts und freuen uns heute sehr, die Co-Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, bei uns begrüßen zu dürfen. Sehr schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Hi, ich freue mich.
Wir wollen zu Beginn auch gleich einmal mit Ihrer eigenen Biografie starten. Sie hatten sich gewünscht im Vorfeld, dass wir heute über das Thema Chancengleichheit bei und von Kindern sprechen. Sie selbst sind als Tochter einer alleinerziehenden Mutter groß geworden. Hatten Sie in Ihrer eigenen Kindheit das Gefühl, die gleichen Chancen wie Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zu haben?
Auf der einen Seite ja, da wir wissen, dass tatsächlich der Bildungserfolg von Kindern ganz, ganz stark oft vom Geldbeutel, aber auch von der eigenen Bildungsbiografie der Eltern abhängt. Und meine Mutter hatte studiert. Das heißt, wenn man jetzt sowas sagen wollte wie kulturelles Kapital, wie viel gab es Wissen über das Bildungssystem, Bücher, die zu Hause standen, dann hatte ich davon ziemlich viel, was schon mal eine gute Startvoraussetzung in unserem Bildungssystem ist. Aber auf der anderen Seite gab es natürlich schon immer wieder Momente, dadurch, dass ich dann auf einem Gymnasium in Baden-Württemberg war, wo doch die meisten Familien eher ein höheres Einkommen hatten als meines, wo man sich dafür geschämt hat, wo einem das vielleicht unangenehm war, sich jetzt nicht die teuersten Klamotten kaufen zu können, wenn es um Ausflüge in der Schule ging oder sowas. Da hat man es dann doch immer wieder gemerkt. Das heißt, ich würde sagen, ich hatte gute Chancen. Meine Mutter musste aber um diese Chancen immer wieder kämpfen. Ne? Die sind nicht einfach so da gewesen. Und vor allem hat das Bildungssystem auch eher weniger dazu getan, sie zu fördern.
Wie können wir uns Ihre Kindheit ein bisschen genauer vorstellen? Welche Hobbys hatten Sie? Hatten Sie die Möglichkeit, Auslandsaufenthalte zu absolvieren oder sonstige Erfahrungen zu machen? Und welche Möglichkeiten hatten Sie vielleicht nicht?
Ich bin in Nürtingen aufgewachsen. Das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Stuttgart. Sehr, sehr schön dort in der Nähe der Schwäbischen Alb.
Wie Harald Schmidt.
Ja, genau. Ich war lustigerweise auch auf derselben Schule wie Harald Schmidt. Und wir waren einmal zusammen in einer gemeinsamen Talkshow, der Stammtisch des Bayerischen Rundfunks, und haben dort auch herausgefunden, dass wir eine gemeinsame Lehrerin hatten. Ne? Heidi Jüttner, die bei ihm gerade Referendarin war und bei mir kurz vor der Rente Englischlehrerin. Gibt da eine starke Verbindung. Und genau, in die Richtung Schwäbische Alb war das. Und als Kind, ich bin unglaublich viel geritten. Das war mein größtes Hobby, war deshalb auch sehr viel draußen, sehr viel auf der Alb unterwegs, hatten dort so hoch Richtung Münzingen war es das Hobby. Und das war wunderschön. Auch heute ist es ja schade, dass man das hier nicht so gut ausleben kann mit dem Alltag, den ich jetzt habe, und den zeitlichen Verpflichtungen. Und ich hatte tatsächlich in der, das war dann damals die 10. Klasse, die Chance, nach England zu gehen für ein Jahr. Das war über ein Stipendium eine unglaublich schöne Zeit und hat mir auch ehrlich gesagt ganz viel Freude am Unterricht an Schule zurückgebracht. Ich hatte davor eher so 9. Klasse ein ziemliches Motivationsloch. Und in England war es aber so, ich bin dort direkt in die Oberstufe gekommen, dass man nicht mehr alle Fächer gleichermaßen macht, sondern wirklich sich ein paar Fächer aussuchen kann, für die man besonderes Interesse hat, in denen man vielleicht auch ein besonderes Talent hat und die dann mehrere Stunden die Woche macht und so richtig tief einsteigen kann. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und danach hatte ich auch wieder mehr Lust auf Schule.
Haben Sie sich selber informiert, wie Sie ins Ausland kommen, oder ist vielleicht einer von der Lehrerschaft auf Sie zugetreten oder kam das von zu Hause, dass Sie sich für das Stipendium beworben haben?
Das war, wir hatten einmal einen Informationstag bei uns in der Schule, wo verschiedene Organisationen sich auch vorstellen konnten, die das machen. Und danach habe ich mich dann selbst einfach eingelesen, geschaut, findet man da Informationen.
Fanden Sie generell, Sie haben gerade so schwärmend von dem englischen Schulsystem gesprochen, so ein bisschen, dass da die Fähigkeiten mehr gefördert werden. Ist das etwas, was dem deutschen Schulsystem fehlt?
Ja, würde ich schon sagen. Also nicht im Großen und Ganzen. Es gibt viele Lehrerinnen, die da unglaublich wichtige Arbeit machen, sich versuchen, individuell auf ihre Schülerinnen und Schüler einzulassen. Aber ehrlicherweise haben die oft so viele Schülerinnen und Schüler, so viele Aufgaben, dass sie gar nicht hinterherkommen und das kaum noch tun können. Oft, wenn ich jetzt mit Lehrerinnen rede, sagen die mir, naja, eigentlich in den letzten Jahren sind immer mehr Aufgaben dazugekommen. Wir müssen Integration leisten, viele Kinder, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, Inklusion, was richtig ist, also dass auch Menschen mit einer Behinderung an die Regelschulen kommen. Soziale Probleme. Wir wissen, dass über Corona das Thema mentale Gesundheit sich bei jungen Menschen sehr verschlechtert hat. Aber wir sind nicht mehr geworden. Das heißt, als Person muss ich jetzt eigentlich doppelt so viele Aufgaben noch erfüllen als vor vielleicht 20 Jahren, aber habe dafür kaum Ressourcen. Und deshalb würde ich sagen, es gibt da sehr großartige Einzelarbeit von Lehrern. Aber im Großen und Ganzen ist unser Schulsystem zu wenig darauf ausgerichtet, auch die einzelnen individuellen Stärken der Schülerinnen und Schüler zu erkennen, zu fördern, zu schauen, wo es Schwächen gibt, wie kann man da eigentlich das vielleicht auch ausgleichen, ne? Und auch Talente zu erkennen. Nicht jeder muss gut in Mathe, Deutsch, Englisch, Sport, Musik, allem sein. Sind wir später auch nicht. Also ich habe jetzt meinen Musikunterricht nicht mehr arg viel gebraucht. Später war schön zu haben, aber ich finde auch ein bisschen mehr zu gucken, wirklich, wie fördern wir denn auch Talente, würde unserem Schulsystem sehr gut tun.
Eine ganz kurze Nachfrage zu Ihrem Talent,
Ja.
dem Reiten. Waren Sie Dressurspringen oder Vielseitigkeitsreiter?
Nein, ich war ganz entspannt eher Freizeitreiterin, also viel Ausreiten, nie im Wettbewerbssinne mitgemacht. Bei uns von der Tendenz, von der Reitrichtung her, war es tatsächlich eher Richtung spanisch Barock, aber sehr entspannt.
Über die weiteren Möglichkeiten der Politik einzugreifen, die Chancengleichheit von Kindern, also ausgleichend einzugreifen, kommen wir später noch zu reden. Wir wollen gerne noch ein bisschen bei Ihnen bleiben. Sie haben ganz offensichtlich Ihre Chancen sehr erfolgreich genutzt. Sie sind die jüngste Parteivorsitzende in der Geschichte aller großen Parteien in Deutschland. Gleichzeitig hatten Sie dadurch nicht die Möglichkeit, Ihr Jurastudium zu beenden. Verstehen Sie Bürgerinnen und Bürger, die kritisieren, dass Politik von Menschen gemacht wird, die nie wirklich außerhalb des Politikbetriebs gearbeitet haben und keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, wie ja so viele?
Ich kann das mal Kritik nachvollziehen. Also, dass Leute sagen, ich will wissen, wer macht da eigentlich für mich Politik und was bringt die Person mit. Ich würde aber nicht sagen, dass die Frage, bin ich ein guter Politiker oder eine gute Politikerin, ausschließlich davon abhängt, was ich für ein Studium geschlossen habe. Also, wenn ich jetzt noch 2 Jahre länger studiert hätte, wäre ich dann besser darin, mich in Menschen einzufühlen? Wäre ich empathischer? Wäre ich besser darin, strategisch zu überlegen, wie wir Probleme lösen können? Ich glaube nicht. Und deshalb kann ich nur sagen, ich bringe das mit, was ich als Politikerin mitbringe, will damit Menschen überzeugen und muss auch sagen, das ist ja so ein bisschen Schrödingers Politiker. Auf der einen Seite wollen die Menschen, dass junge Leute sich engagieren, auch in den Parlamenten mitmachen. Auf der anderen Seite sollen sie aber 30 Jahre Berufserfahrung haben, in 5 verschiedenen Jobs gearbeitet haben. Das funktioniert am Ende ja auch nicht so ganz zusammen. Und für mich war einfach klar, als ich damals noch studiert habe, hat sich die Möglichkeit ergeben, als stellvertretende Bundesvorsitzende zu kandidieren. Und das war nach Abschluss meines Schwerpunktstudiums. Und die letzten Jahre standen an, das sogenannte Repetitorium heißt das im juristischen Bereich. Und das waren 2 Aufgaben, wo ich wusste, wenn du die gut machen willst, musst du sie mit vollem Einsatz, mit vollem Herzen, mit voller Konzentration machen. Und ich habe mich entschieden, ich will nicht beides halblebig machen. Ich will nicht mich wählen lassen, aber dann den Menschen, die mir Vertrauen geschenkt haben, gar nicht gerecht werden. Ich will aber auch nicht im Jurastudium mich irgendwie durchschleppen, aber mich gar nicht darauf konzentrieren. Und deshalb war es, glaube ich, für mich dann die richtige Entscheidung zu sagen, es ist so eine zentrale politische Zeit, die wir gerade erleben, die will ich
Nee,
mitgestalten.
das kann ich absolut nachvollziehen. Also Albert und ich haben beide Jura studiert, haben beide diese intensive Rep-Zeit und Staatsexamenszeit und Vorbereitung und so mitgemacht. Und ich glaube, also vor allem Jurastudierende können das nachvollziehen. Das ist einfach, das ist eine Wucht, an was man leisten muss, was man lernen muss. Und daneben noch ernsthafte Politik zu machen, wird wahrscheinlich einfach nicht möglich sein. Bereuen Sie es trotzdem ein bisschen, das Studium nicht abgeschlossen zu haben? Auch weil es jetzt so oft Thema ist und wir Sie jetzt auch wieder damit nerven müssen.
Nein, ich glaube, natürlich würde man es sich ein bisschen leichter machen, dass Leute einen nicht die ganze Zeit darauf reduzieren. Man muss aber auch sagen, es gibt die Leute, die einfach Kritik daran haben. Das finde ich, wie gesagt, vollkommen legitim. Da kann ich mich erklären. Es gibt natürlich aber auch diejenigen, die das nutzen. Und wenn es nicht dieses Thema wäre, wäre es ein anderes. Das erlebt man sehr oft, gerade bei jungen Frauen in der Politik. Wenn ich Jura abgeschlossen hätte, wäre es dann wahrscheinlich, dass man ja nur so ein verkopftes Studium gemacht hat, dass man nicht davor noch gearbeitet hat, wie man aussieht, wie man lacht, etc. Also da gibt es auch diese Gruppe, die einfach immer irgendeinen Mangel sieht. Und ich glaube, am Ende geht es darum, dass man mit sich selbst im Reinen ist und davon überzeugt ist, dass man das Beste gibt für das, was man gerade tut. Und ich versuche einfach, die Menschen mit meiner Arbeit zu überzeugen.
Genau, also was Sie meinen, dass man als Frau vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr leisten muss in der Politik, das sehen wir ja gerade auch bei Kamala Harris, wo ihr Lachen auf einmal großes Thema ist. Also ich habe mir das Lachen mal angehört. Ich sehe daran jetzt nichts Fehlerhaftes, aber gut.
Spricht auch ehrlich gesagt für ein ziemlich eigentlich kleines Männerego, wenn man damit ein Problem hat. Also ich glaube, man muss schon sehr verunsichert sein, wenn eine lachende Frau einen aus der Bahn wirft, wo ich immer denke, es ist 2024, gewöhnt euch dran, dass Frauen existieren, lachen, Politik machen, die Welt gestalten. Es wird sich, glaube ich, nicht mehr ins Gegenteil verändern. Zumindest werden wir das nicht zulassen.
Frau Lang, Sie haben jetzt schon viel oder wir haben jetzt schon viel über Chancengleichheit geredet. Wann ist für Sie Chancengleichheit unter Kindern politisch erreicht? Es gibt ja diese eine Studie, von 100 Akademikerkindern studieren 78, von 100 Nicht-Akademikerkindern schaffen es nur 25, wenn man das jetzt als Parameter sehen würde. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus?
Das sagt aus, dass es zutiefst ungerecht ist, weil in unserem Land, in Deutschland, Chancen vererbt werden. Und für mich ist Chancengleichheit dann erreicht, wenn der Geldbeutel, der Bildungshintergrund, der Job oder die Kontakte meiner Eltern nicht mehr darüber entscheiden, was ich später werden kann. Das heißt nicht, dass jeder studieren gehen muss. Ganz im Gegenteil, ehrlicherweise, als ich meinen Schulabschluss gemacht habe, war damals immer studieren, studieren, studieren das Mantra der Zeit. Wer was aus sich machen will, der muss studieren gehen. Heute fehlen uns an ganz vielen Orten Ausbildungsberufe. Schauen wir in die Pflege, schauen wir ins Handwerk. Aber es heißt, dass ich das frei entscheiden kann, dass ich das danach entscheiden kann, was mir liegt, worin ich gut bin, worauf ich Lust habe und dass es nicht vordeterminiert ist durch eben das Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin und politische Chancengleichheit dann erreicht, wenn wir ein Bildungssystem haben, das darauf aktiv hinarbeitet. Denn einfach nur zu sagen, Chancengleichheit heißt so ein bisschen das alte Bild der Justitia, das kennt ihr dann ja auch aus dem Jurastudium, ich sehe keine Unterschiede, das funktioniert ja offensichtlich nicht, denn die Unterschiede sind real da. Und da, wo wir einfach versuchen, sie zu ignorieren, heißt es am Ende, dass sie immer weitergegeben werden und im Zweifelsfall, wer in Armut aufwächst, mehr Wahrscheinlichkeit hat, in Armut auch später zu leben, was übrigens auch ein wirtschaftliches Problem ist für uns in Deutschland. Das heißt, dem wirklich aktiv entgegenzuarbeiten, Chancengleichheit zu schaffen, Menschen zu unterstützen, von BAföG über gute Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, über gute Ausstattung im digitalen Raum der Schulen, das ist dann wirklich ein Bildungssystem, das Chancengleichheit erreicht.
Also würden Sie sagen, Chancengleichheit besteht dann, wenn man die Möglichkeit hat zu wählen,
Ja.
was man aus seinem Leben
Genau,
macht?
und wenn das auf die eigene Leistung, Talente, Wunsch ankommt und nicht auf etwas, worauf ich gar keinen eigenen Einfluss habe.
Jenny hat jetzt gerade schon diese Statistik erwähnt mit den Akademikerkindern. Welche anderen Parameter oder Statistiken finden Sie denn am geeignetsten, um Chancengleichheit zu messen? Was schauen Sie sich an, wenn Sie politischen Handlungsbedarf feststellen?
Also ich schaue mir sowohl quantitative Studien an, jetzt gerade wurde ja einen davon genannt, da gibt es ja sowohl welche, was den akademischen Hintergrund anschaut, wo man ja einfach ganz klar sieht, vor allem an der Uni wird das immer stärker, wer kommt noch an die Uni, wer bleibt, wer macht einen Abschluss, wer macht vielleicht auch danach eine wissenschaftliche Karriere. Es gibt aber auch Studien, wo es ganz konkret um das Einkommen der Eltern gibt oder auch zum Beispiel welche über den Ort, an dem man aufgewachsen ist. Also wie sehr macht eigentlich das auch einen Einfluss, in welchem Stadtviertel ich lebe, haben wir eigentlich gleichwertige Lebensverhältnisse. Ich versuche aber auch, mir qualitatives Studien anzuschauen und qualitative Arbeiten, weil es natürlich manchmal auch wirklich hilft zu verstehen, woran liegt das denn? Was sind denn die Hürden, wenn vielleicht zum Beispiel ein Kind aus einer Arbeiterfamilie an die Uni kommt? Was sind die Punkte, wo man wirklich sagt, das hat mich abgeschreckt, das hat mich verunsichert, das war vielleicht auch ein Grund aufzuhören? Und welche Texte ich auf jeden Fall jedem, der Lust hat, sich nochmal stärker in das Thema einzuarbeiten, empfehlen kann, ist von Aladin Elmar Falani. Er ist ein Bildungsforscher, jetzt gerade an der Uni in Duisburg, wenn ich das richtig im Kopf habe, und hat unter anderem ein Bild Mythos Bildung geschrieben, wo ich mal darüber spreche, was verstehen wir eigentlich unter Bildung? Bildung ist ja auch mehr als nur, ich bereite mich auf einen möglichen Job vor. Es geht ja auch um Persönlichkeitsentwicklung, Demokratiebildung. Wer hat welche Chancen? Wie muss das Bildungssystem ausgestattet sein? Der bietet eine sehr gute und sehr fundierte Wissensgrundlage.
Also auch eine kleine Leseempfehlung an unsere Zuhörerschaft.
Ja.
Ohne jetzt schon auf die Lösungsansätze zu schauen, würde uns sehr interessieren, wie Ihr Befund für Deutschland ist. Wie steht es hier um die Chancengleichheit in unserem Land?
Überhaupt nicht gut. Das muss man so ehrlich sagen. Wir haben einige Schritte jetzt getan mit dem Startchancenprogramm, können wir nachher noch mal ausführlicher drüber reden. Aber wenn wir in den internationalen Vergleich schauen, sind wir bei Chancengleichheit ziemlich weit hinterher. Aber ehrlich gesagt auch insgesamt, wenn wir auf unser Bildungssystem schauen. Bei PISA haben wir gesehen, dass wir in fast allen Altersgruppen eher Leistungsabfälle haben. Ich höre rede oft mit jungen Menschen, die sagen, boah, ich habe mich vor Ort bei uns echt irgendwann auf die Schule zu gehen oder ich habe mein eigenes Klopapier mitgenommen, weil ich mich nicht darauf verlassen konnte, dass das da irgendwie zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube, wir haben insgesamt gesellschaftlich damit ein Problem, und das wird sich durch den demografischen Wandel, wenn wir nicht gegensteuern, ja eher verstärken, dass die Jugend zu wenig gehört wird, dass Themen, die vor allem Jugendliche, junge Erwachsene und Kinder betreffen, zu schnell hinten runterfallen, zu schnell sich der Verantwortung zwischen bunten Ländern hingeschoben wird. Ich glaube, ein Beispiel, wo wir das sehr stark gesehen haben und was nicht geholfen hat, wenn wir auf Chancengleichheit schauen, weil wer hatte zu Hause die Möglichkeiten zu lernen, wer hat überhaupt ein eigenes Zimmer, das war Corona. Es war ja notwendig, dass wir Maßnahmen ergriffen haben, um uns zu schützen. Gar keine Frage, dafür stehe ich bis heute ein. Dass es aber vor allem Kinder und Jugendliche waren, die zu kurz gekommen sind. Das war kein Naturgesetz, das waren politische Entscheidungen und die liegen schon auch daran, dass Jugendliche zu wenig gehört werden.
Deswegen haben Sie ja jetzt auch die Kindergrundsicherung eingebracht, die als Prestigeprojekt der Grünen gilt. Können Sie vielleicht uns und unserer Zuhörerschaft einmal ganz kurz die Eckpfeiler dieser Kindergrundsicherung erläutern?
Ja, sehr, sehr gerne. Also was der Grundgedanke ist der Kindergrundsicherung, ist, dass sich Familien in Zukunft nicht mehr durch einen wilden Dschungel von Leistungen durchsuchen müssen, was oft auch mit ziemlich viel Scham verbunden ist, wenn es zum Beispiel darum geht, zum Jobcenter zu gehen, sondern dass jede die verschiedenen Leistungen zusammengefasst wird und jede Familie weiß, darauf habe ich ein Recht und dann, dass auch ausgezahlt wird. Unser Wunsch als Grüner, das lässt sich jetzt aber natürlich nicht alles direkt umsetzen innerhalb dieser Legislaturperiode, wäre auch, dass die Unterstützung noch mal deutlich höher ist. Da sind wir Schritte gegangen, der Kindersofortzuschlag, also das ist Familienbürgergeld, das Kindergeld für alle Familien wurden erhöht. Da wäre aber noch was machbar. Aber der Grundgedanke ist, dass wir einen Zustand gerade haben in Deutschland, wo viele Familien eigentlich ein Anrecht auf Unterstützung hatten, davon aber gar nichts wissen und das gar nicht in Gebrauch nehmen, das gar nicht brauchen, das gar nicht nutzen und dass in Zukunft jede Familie zu ihrem Recht kommt und wir so auch verdeckte Armut verhindern und tatsächlich dafür sorgen, dass Kinder nicht mehr in Armut aufwachsen. Was für mich übrigens auch zusammenhängt mit Chancengleichheit. Denn natürlich geht es darum, was passiert in der Schule, wie wird da gefördert. Aber ein Kind, das in Armut aufwächst, das bleibt auch arm, wenn es in der Schule ein gutes Tablet oder gut ausgestattete Unterrichtsräume hat. Und das wird immer einen Einfluss darauf haben, wie ich lernen kann, wie ich auch klarkomme im Leben, wie viel Zeit mit Scham verbracht ist oder mit Selbstentfaltung. Und deshalb sind das zwei Seiten einer Medaille für mich: gut ausgestattetes Bildungssystem, aber auch ein Sozialstaat, der Kinderarmut aktiv bekämpft.
Spätestens seit der Entscheidung der Schuldenbremse vom Bundesverfassungsgericht muss die Politik sparen. Kritiker, allen voran ihr Koalitionspartner, die FDP, finden es bei Rekordsozialausgaben ein falsches Signal, weitere Sozialausgaben zu schaffen. Wieso sehen Sie das so anders?
Weil ich glaube, dass gerade in Zeiten, die erleben wir auch, die von Unsicherheit geprägt ist. Unsicherheit von außen, also eine Zeit, die deutlich weniger friedlich ist als vielleicht die, in der wir aufgewachsen sind. Unsicherheiten aber auch innen. Es gibt so viele Menschen, die aufgrund der Inflation nicht mehr wissen, wie bezahle ich meine Miete, wie bezahle ich meinen Wocheneinkauf, geschweige denn noch Freizeit, Kultur etc. Ist es so notwendig, dass wir Sicherheit geben? Denn das ist eine Grundlage dafür, dass das Land zusammenhält, dass wir auch, glaube ich, demokratisch zusammenhalten. Es heißt aber auch für jeden Einzelnen Würde und Freiheit. Und für mich ist ein gut funktionierender Sozialstaat auch eine Voraussetzung dafür, dass die Leute in Freiheit aufwachsen. Denn Armut heißt immer auch Einschränkung, nicht selbst über das eigene Leben entscheiden können. Und am Ende ist die Frage, was wird gebraucht, für mich nicht nur abhängig davon, was sagt die Schuldenbremse, sondern was in der Realität gebraucht wird. Und solange wir immer noch 6 Millionen Kinder in diesem Land haben, die in Armut aufwachsen, müssen wir natürlich was tun, denn sonst werden wir unserer politischen Verantwortung einfach nicht gerecht.
Aber können Sie dann mit dem Ergebnis, das Sie jetzt erreicht haben, als Grüne zufrieden sein? Man hatte ja zwischenzeitlich das Gefühl, die FDP macht Opposition in der Regierung gegen ihr Vorhaben. Anfangs forderte Frau Paus 12 Milliarden für die Kindergrundsicherung. Ich glaube, jetzt der letzte Betrag, der veröffentlicht wurde, waren 2,4 Milliarden Euro. Ich habe einige Artikel gelesen, in denen Sozialwissenschaftler gesagt haben, das Projekt ist eigentlich faktisch beerdigt. Gehen Sie bzw. die Kinder, die von Armut betroffen sind, nicht eigentlich doch leer aus und man gibt ihnen noch diese Hülle des Namens Kindergrundsicherung und sonst bleibt alles beim Alten?
Nein, das zum Glück nicht. Wir haben große Schritte jetzt getan, tatsächlich auch als letztes mit dem Haushalt, in dem ja die Erhöhung des Kindergelds drinsteckt, in dem schon 1,1 Milliarden dafür nur sozusagen dafür eingeplant sind, dass jetzt schon mehr Familien das nutzen, da es durch die Debatte bekannter geworden ist, indem der Kindersofortzuschlag endlich parallel mit dem Kindergeld erhöht wird. Jetzt wird gerade noch im Parlament verhandelt. Das heißt, wir sind hier auch noch nicht am Ende der Verhandlungen. Für mich ist ganz klar, das soll weiterhin kommen, denn es ist eben ein zentraler Bestandteil auch dafür, mehr Chancengleichheit in diesem Land zu haben. Insgesamt ist es natürlich so, wenn ich auch auf den Haushalt und gerade die Ausgabenpolitik der Regierung schaue und sich fragen, kann man als Grüne zufrieden sein? Ich würde sagen, unter den bestehenden Möglichkeiten, was in der jetzigen Regierung möglich ist, ja, haben wir da sehr, sehr viel rausgeholt, auch in den Haushaltsverhandlungen mit dem Dreiklang, den ja Robert Habeck beschrieben hat, Klima, Wirtschaft und Kinder. Wenn man darauf schaut, was es gerade braucht, dann nein, dann reicht es noch nicht. Denn wir haben einen riesigen Investitionsstau in diesem Land. Wenn wir auf die Infrastruktur schauen, da schaue ich nicht nur auf das Bildungssystem. Wir wissen, dass wir wirtschaftlich richtig gerade reinbuttern müssen, um international mitzuhalten. Wir haben natürlich die Aufgabe, beim Klimaschutz nicht nachzulassen. Das heißt, eigentlich bräuchten wir neue Vereinbarungen für eine generationengerechte Finanzpolitik. Die Schuldenbremse wurde ja mal eingeführt mit dem Argument der Generationengerechtigkeit. Also heute weniger ausgeben, um zukünftigen Generationen keine Schulden zu hinterlassen. Nachvollziehbar. Das Problem ist, dass weniger Ausgaben führt heute dazu, dass wir zukünftigen Generationen Schulden in Form von maroder Infrastruktur, einem nicht wirklich funktionierenden Bildungssystem hinterlassen. Und deshalb würde ich sagen, da muss geändert werden, jetzt investieren, damit zukünftige Generationen dann auch gut leben können, ne, gute Infrastruktur vorfinden. Das wäre eigentlich das, was notwendig wäre.
Aber haben Sie denn das Gefühl, dass die Koalitionspartner, also die Verhandlungspartner, Sie führen ja bestimmt auch Teile der Verhandlungen, erleben Sie da eine konstruktive Atmosphäre mit Ihren FDP-Kollegen, oder haben Sie das Gefühl, da sind schon sehr viele Blockierer aus Ihrer Sicht dabei?
Mal mehr, mal weniger. Es gibt Verhandlungen, die laufen sehr, sehr konstruktiv. Ich habe zum Beispiel auch viel mit Gesundheitspolitik zu tun. Und meiner Erfahrung nach sind es oft die Bereiche, die nicht jeden Tag in der Presse stehen, wo eigentlich ganz viel Arbeit und ganz viel hinbekommen wird. Aber es gibt auch Streitigkeiten und die Kindergrundsicherung fällt wahrscheinlich darunter, wo man das Gefühl hat, mittlerweile wird von Teilen der Koalition mehr Arbeit über die Presse gemacht, als dass man sich einfach mal zusammensetzen, Lösungen finden kann. Und wenn ich dann jede Woche neu in Artikeln lese, naja, aber so und so wollen wir es nicht haben, denke ich mir, ja, dann setzt euch doch mit uns hin und verhandelt das. Dafür sind ja Verhandlungen da, die eigenen Punkte einzubringen, auch gerne mal die Kritik und dann einen Vorschlag besser zu machen. Also da muss man schon sagen, manchmal gibt es da einen Modus von Opposition innerhalb der Regierung. Ich glaube, dass darauf die Bürgerinnen und Bürger aber gar keine Lust haben. Die haben uns nicht gewählt, dass wir uns den ganzen
Wolfgang
Zeiten.
Kubicki zum Beispiel.
Ja, bei Wolfgang Kubicki muss man sagen, da fragt man sich schon bei manchem Tweet und mancher Bildäußerung, ob das einem Bundestagsvizepräsidenten angemessen ist, da um sich zu schleudern mit Dreck, als ob man auf einem Misthaufen stehen würde.
Das war jetzt der Block sozusagen zur Kindergrundsicherung, Ihrem Projekt für diese Legislaturperiode. Welche anderen Stellschrauben hat die Politik noch? Welche Pläne haben Sie noch, um die Chancengleichheit für Kinder in Deutschland zu verbessern? Welche Wege und Mittel?
Also ich würde da drei Dinge sehen. Das eine ist ganz konkret anzusetzen im Bildungssystem, also vor allem bei den Kitas, Grundschulen, weiterführenden Schulen, wo der Fokus aus meiner Sicht noch viel stärker als in der Vergangenheit auf Kitas und Grundschulen legen sollte. Denn wir wissen, dass der Grundstein ganz zu Beginn gelegt wird und häufig schon die Zeiten der Grundschule über den weiteren Bildungserfolg nicht allein entscheidet, es ist nie was vollkommen determiniert, aber doch sehr, sehr großen Einfluss hat. Das heißt, je jünger wir anfangen, desto mehr Gerechtigkeit können wir schaffen. Da sind wir einen großen Schritt gegangen mit dem Startchancenprogramm. Das heißt, dass Bund und Länder über 10 Jahre gemeinsam 20 Milliarden ausgehen, die an die Schulen gegeben werden, die den größten Bedarf haben. Das heißt, nicht mit der Gießkanne an alles, sondern zum Beispiel an welche, die in Vierteln liegen mit einer hohen Armutsquote oder an welche, die sehr viele Kinder mit Migrationsgeschichte haben, die in der Familien in den letzten Jahren erst gekommen sind. Und das finde ich besonders klug zu sagen, wir nutzen das Geld dort, wo es auch tatsächlich gebraucht wird. Das ist ein Anfang, aber davon werden wir noch viel mehr brauchen in der Zukunft. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man wegkommt von so einem Verschiebebahnhof der Verantwortung zwischen Bund und Ländern. Oft sagen die Länder, nee, nee, das können wir nicht machen, der Bund muss Geld geben. Und der Bund sagt, nö, nö, das sind doch die Länder dafür verantwortlich. Beide müssen Verantwortung übernehmen, wenn es um Anreiz für mehr Lehrerinnen geht, aber auch zum Beispiel, wenn es darum geht, mehr andere Jobs an die Schulen zu bringen, Sozialarbeiter, Psychologinnen, die dann auch wirklich Unterstützungsarbeit machen können. Der zweite Bereich ist das die BAföG-Reform. Wir haben tatsächlich drei Reformen des BAföGs innerhalb dieser Legislaturperiode schon durchgebracht. Zum Beispiel eine Erhöhung jetzt nochmal um 5%, auch 5% bei den Mietkosten, auch wenn das natürlich nicht ganz den Anstieg, den viele in ihrer Miete erlebt haben, schafft und eine Studienstarthilfe von 1000 Euro, die es für Kinder gibt, die aus Familien kommen, wo wenig Geld da ist, dass ich nicht am Anfang des Studiums schon an Umzug oder Lehrmaterial kaufen scheitere. Aber auch hier wollen wir auf jeden Fall weiter daran arbeiten, dass es noch stärker wirklich genutzt wird, dass noch mehr Leute das in Anspruch nehmen und dass es natürlich auch finanziell gut ausgestattet ist. Und der dritte Bereich ist einer, der vielleicht gar nicht auf den ersten Blick jetzt Chancengleichheit im Bildungssystem obendrauf stehen hat, aber aus meiner Sicht total relevant dafür ist, und das ist die Mietenpolitik. Denn die Frage, ob ich in einer anderen Stadt studieren gehen kann, ob ich, wenn ich studieren gehe, von zu Hause ausziehen kann und zu Hause bleiben muss, hängt ja auch massiv davon ab, ob ich mir eine Wohnung leisten kann. Und das ist in den letzten Jahren für viele immer, immer schwieriger geworden. Und deshalb wollen wir zum Beispiel das Index mieten. Das wird oft in größeren Städten genutzt, also dass die Miete an die Inflation gekoppelt wird. Führt in Jahren wie 2022 plötzlich zu Mietsteigerungen von 10% auf einmal, dass das gedeckelt wird, also dass es nicht mehr als 5% steigen darf, auch wenn die Inflation sich anders entwickelt. Und dass die Mietpreisbremse auch auf möblierte Wohnungen angewendet wird. Denn oft gibt es viele Ausnahmen bei der Mietpreisbremse, wo man sich dann drum rumwieseln kann. Und es sind zum Beispiel oft Studis im ersten Semester, war bei mir damals auch so, die ja nicht sofort eine Wohnung nehmen, wo sie dann die nächsten 5 Jahre leben, sondern in möbliertes WG-Zimmer einziehen.
Alles hängt mit allem zusammen.
Auf jeden Fall. Das stimmt.
Das ist ein Thema, wo eigentlich ein großer Konsens besteht. Von dem her kann man sich davon hoffen, dass die Politik da viele, viele Lösungsmöglichkeiten schafft.
Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, wo eigentlich so viele Menschen in der Gesellschaft sich einig sind, dass es ungerecht ist. Ich weiß nicht, ob vielleicht jemand von euch das Buch Triggerpunkte von Steffen Mau gelesen hat. Ich habe so viele Literaturempfehlungen, aber auch ein Buch, wo es ein bisschen darum geht, wie gespalten ist eigentlich unsere Gesellschaft. Und ich finde, sie schreiben da ganz gut auf, er und Linus Westhöß ist sein Co-Autor, dass manchmal wird ja gesagt, ach, es ist ja schon wie in den USA, wir sind so gespalten hier. Und das sind wir zum Glück nicht. Also, ne, wir müssen aufpassen. Warnzeichen, dass da hingehen könnte, aber das sind wir nicht. Und sie sagen im Buch auch, eines der Themen, wo es die Deutschen mit am einigsten sind, ist sowas wie Leistungsgerechtigkeit. Also, dass eben der Erfolg nicht vom Elternhaus abhängen soll, dass es ungerecht ist, wenn das so ist. Nur happig wird es dann, vielleicht ist das Thema Mietenpolitik ein ganz gutes dafür, wenn das in konkrete Politik gesetzt wird, weil allgemein Bildungsgerechtigkeit will jeder, dass Bildungsgerechtigkeit halt auch heißt, Geld auszugeben, Jugendliche zu priorisieren und dafür auch mal Konflikte einzugehen, das ist dann politische Bereitschaft, die da sein muss.
Die kämpfen sie dann in der Koalition aus.
Auf jeden Fall.
Am Ende unseres Podcasts darf sich jeder ein Lied wünschen, also jeder Gast. Und sie haben sich Long Live von Taylor Swift gewünscht. Sie waren ja letztens auch auf einem Konzert. Wie wurden sie zum Swiftie und warum haben sie sich nicht das Lied gewünscht, das sie gepostet haben, in dem sie mitsingen, Fuck the Patriarchy?
Weil Long Live tatsächlich eins der Lieder ist, die aus der Setlist rausgefallen sind, wo ich sehr traurig darüber war. Weil so, dass während der Era Tour, die geht ja jetzt schon fast 1,5 Jahre, ist ein neues Album erschienen, der Tortured Poets Department. Und wir in Europa haben das große Glück, was wunderschön ist, dass jetzt schon Lieder aus dem neuen Album hier mitgespielt werden. Dafür wurden aber alte Lieder rausgeworfen, was ich zum Beispiel bei Long Live sehr, sehr traurig fand. Sonst höre ich oft sehr traurige Balladen von Taylor Swift. Dachte aber, da
Gibt's
wir
die?
ja
Ich wusste gar nicht, dass es die gibt.
Ja, total, ganz viele Exile und so. Und da ich aber dachte, wir wollen hier vielleicht auf eine fröhliche Note enden, habe ich ein sehr fröhliches, schönes Lied genommen. Und wie bin ich dazu geworden? Bei mir war es während Corona. Das war, ich war gar nicht so lange. Es gibt ja Leute, die begleiten ihre Lieblings-Popstars seit 15 Jahren, sind sie damit am Start. Bei mir war das Folklore, ein Album, das während Corona rausgekommen ist, das tatsächlich eher ein trauriges, sehr auf Texten basierendes Album ist. Und es hat damals meine Stimmung ganz gut getroffen, wie man hier, ich sitze gerade noch in der WG, in der ich damals schon gelebt habe. Wir waren plötzlich zu viert in einer Zweier-WG. Das war keine Freude, das war viel Weltschmerz und da hat es damals ganz gut dazu gepasst.
Nach dem Konzert, apropos Weltschmerz vielleicht, haben Sie mal wieder einen Shitstorm bekommen. Wie gehen Sie mit dem oft grenzenlosen Hass, den grünen Politiker, aber auch Sie persönlich erfahren, um?
Ehrlich gesagt, zum großen Teil ignoriere ich das einfach, weil ich mir denke, ich bin in die Politik gegangen, um das Land gerechter zu machen, Klimaschutz voranzubringen, nicht um mich den lieben langen Tag mit Hate Speech auseinanderzusetzen und habe auch einfach Besseres zu tun. Zumal man mal aufpassen muss, es ist ganz oft, dass die sozialen Medien auch dazu einladen, ein sehr verzerrtes Bild von der Realität zu bekommen. Und ich glaube, hier war das so, ich habe was gepostet von diesem Konzert und die überwältigende Meinung war, ach großartig, wir freuen uns mit dir oder ich war auch da. Und dann gibt es halt die paar Leute, die da irgendwie einen Hass drunter schreiben. Man darf niemals so denken, das wäre die Mehrheit oder das irgendwie mit der Realität verwechseln. Was mir schon deutlich mehr Sorgen macht, ist, dass dieser Hass zunehmend und bei uns Grünen vielleicht besonders, aber bei weitem nicht nur bei uns Grünen, Menschen trifft, die gar nicht in der ersten, zweiten oder dritten Reihe stehen. Also jetzt nicht Leute, die sich bewusst dazu entschieden haben, ein politisches Amt in der Öffentlichkeit auszuüben, die vielleicht auch Schutz durch das Bundeskriminalamt haben, große Netzwerke der Solidarität, sondern sehr stark Menschen, die ehrenamtlich bei sich im Dorf oder der Stadt aktiv sind. Und das Gruselige daran ist, im schlimmsten Fall hören die auf. Also die sagen, warum soll ich hier kandidieren für den Gemeinderat? Warum soll ich mir das weiter antun? Das ist nicht eine riesige Aufgabe, gerade die zu schützen, weil wenn das Ehrenamt, wenn die Kommunalpolitik vor Ort wegbricht, dann geht echt was verloren, was so ein demokratisches Fundament angeht.
Wie haben Sie das denn damals wahrgenommen, als Sie Ihre Privatsphäre ja so früh verloren haben? Also, dass man jetzt sogar Ihre Konzertbesuche kommentiert, das ist ja schon eine große Veränderung in der eigenen Lebenssphäre. Hat sie Ihre Bekanntheit verändert?
Wahrscheinlich würde man lügen, wenn man sagt, überhaupt gar nicht. Ich glaube, man wird schon ein bisschen auf der einen Seite sich vorsichtiger, also was zum Beispiel, wenn man neue Leute kennenlernt, das Vertrauen angeht und so. Ich bin, glaube ich, an sich ein sehr, sehr offener Mensch, würde das sagen, ich bin das weiterhin. Aber natürlich gibt es da nochmal andere Dinge, die man plötzlich mitbedenkt. Und teilweise hat man sich, wenn man jetzt auf den Hass schaut, auch so ein hartes Fell wachsen lassen. Ich habe immer gesagt, ich will das nicht. Als ich damals als stellvertretende Parteivorsitzende kandidiert habe, habe ich sogar eine Rede gesagt, ich will mir kein hartes Fell wachsen lassen, ich will ja Mensch bleiben. Und das ist aber wirklich ein Struggle, den man immer wieder austragen muss. Weil auf der einen Seite braucht man so einen kleinen, vielleicht auch Panzer um sich herum, um nicht alles an sich rankommen zu lassen. Auf der anderen Seite will man ja nicht abhärten, sich wegdrehen von Menschen, nichts mehr mitbekommen. Und das ist immer wieder was, wo ich schon merke, wo ich auch selbst daran arbeite, manchmal auch hadere. Ich habe mich ja bewusst entschieden, auch viel von meinem Privatleben zu teilen. Ich glaube, dass viele Menschen so eine totale Kluft zur Politik erleben und es da auch helfen kann zu merken, hey, das sind Menschen wie du und ich, die haben einen Alltag, die haben Hobbys, die haben Freude an Dingen. Andere entscheiden sich, das komplett anders zu machen, habe ich auch großen Respekt dafür. Für mich war das immer, das ist Teil von mir. Aber es gibt natürlich schon witzige Momente, zum Beispiel, wenn man dann mal Sonntagabends ganz privat mit seinem Partner essen geht oder am Nebentisch einen Menschen einfach für 10 Minuten lang anstarren und plötzlich die Leute halt angucken und sagen, oh Gott, Frau Lang, ich habe sie gerade die ganze Zeit angestarrt, das tut mir total leid. Also wo man merkt, die vergessen kurzzeitig, dass man ein normaler Mensch ist, der das mitbekommt. Aber meistens sind es auch tatsächlich relativ freundliche Interaktionen.
Ja, es freut uns doch zu hören. Wir haben jetzt noch eine, vielleicht nicht ganz so wichtige Frage, aber auch nicht zu vernachlässigende Frage bei dem Lied. Taylors Version oder das Original?
Wir fügen uns dem und schenken Ihnen das Lied, was Sie in echt nicht hören konnten, weil es aus der Setlist gestrichen wurde. Viel Spaß mit Long Live und tausend Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank, danke schön
Danke
und schönen
Ihnen.
Tag noch.
Still remember this moment in the back of my mind. The time we stood with our shaking hands, the crowds in stands went wild. We were the kings and the queens, and they read off our names. You danced like you knew our lives would never be the same. You held your head like a hero on a history book page. It was the end of a decade, but the start of an age. I remember this feeling. I passed the pictures around of all the years that we stood there on the sidelines, wishing for right now. We are the kings and the queens. You traded your baseball cap for a crown. They gave us our trophies. take a moment. Promise me this, that you'll stand by me forever. But if God forbid fate should step in and force us into a goodbye, if you have children someday, when they point to the picture,